Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, liebe Zuhörer, liebe FC-Fans. Endlich gibt's einen FC-Podcast von Sky Sport. Und lange, lange wurden wir danach gefragt. Jetzt konnten wir es endlich wahrmachen und haben direkt, ihr seht es schon, richtig spannende Gäste dabei. Einen vor allen Dingen, den ich euch gleich vorstellen werde. Zunächst natürlich zu meinem Kompagnon. Cedric Pick, mit dem ich Geschichten aus dem Geißbockheim, wie wir es nennen, veranstalte. Heute Jungfernfahrt, Cedric. Man kennt dich auch aus Funk und Fernsehen. Mal als Moderator, mal aber auch als Field Reporter, mal vor Ort bei den Vereinen, auch für Sky. Und ein Leben zwischen Judo und Fußball, habe ich mir nochmal von dir sagen lassen. Als Journalist, glaube ich, bist du derjenige, der sogar als Model in Frage kommen würde, wenn es darum geht, wer von uns da das Zeug zu hat. Und darüber hinaus freue ich mich natürlich mit dir auf viele spannende Folgen. Mein Lieber.
Ja, danke. Lasse ich unkommentiert. Vielen Dank. Also, den Model-Teil lasse ich unkommentiert. Aber ansonsten hast du alles auf den Punkt gebracht. Zwischen Judo und Fußball ist richtig. Aber heute natürlich der volle Fußballfokus, der FC-Fokus. Und da haben wir ja genau den richtigen Gast, mein Lieber.
Ganz genau, nämlich Simon Terodde tatsächlich hier heute bei uns. Simon, erstmal danke für deine Zeit und wir haben uns nicht lumpen lassen, glaube ich. Ne? 15 Tore in der Bundesliga, aber 177, wissen wir alle, in der zweiten Liga. Dreifacher Zweitligameister, viermal Torschützenkönig in der zweiten Liga, für Köln gespielt, für Schalke gespielt, den HSV, Fortuna Düsseldorf, VfB Stuttgart, Union Berlin, VfL Bochum, MSV Duisburg, also quasi alle Vereine hier in der Region auch einmal kurz mitgenommen und abgeklappert. Und Peter Neururer hat mal über dich gesagt, für Mannschaften, die in der zweiten Liga um den Aufstieg spielen, bist du der Vorzeigestürmer. Deswegen freuen wir uns, dass wir dich heute da haben und wollen zum ersten Mal heute mit dir hier über den ersten FC Köln diskutieren.
Vielen Dank. Freue mich auch. Danke für die nette Einleitung. Hört man gerne viele Vereine, ja, das stimmt, aber auch viele Traditionsvereine. War eine mega Reise und jetzt freue ich mich, dass wir über den FC sprechen.
Machen wir so. Und ich lege einfach mal mit Thema Nummer 1 los, damit wir direkt reinstarten. Wir wollen hier gar nicht so viel Zeit verplempern. Wir haben alle jetzt natürlich in den letzten Tagen nach Silvester wieder ein bisschen reingeschaut. Was passiert denn eigentlich im Fußball? Was ist so los rund um den FC? Wir wissen alle, die Jungs sind gerade in Benidorm in Spanien im Trainingslager. Und tatsächlich ist eine Aussage von Lukas Kwasniok in einer Medienrunde direkt mal so richtig hängen geblieben, eigentlich wie eine Rakete, die da rauskam. Und da hat er gesagt, die Hingabe fehlt ihm. Das nach 3 Tagen Trainingslager. Also Simon, wir nehmen dich direkt mal mit rein. Hingabe, die fehlt nach 3 Tagen Trainingslager. Hast du schon mal Trainer gehabt, die auch so negativ nach so kurzer Zeit im Trainingslager davon gesprochen haben?
Ja, also es war ja eine kurze Winterpause. Vielleicht wollte er direkt mal wachrütteln. Aber die Aussage hat mich auch ein Stück weit überrascht, weil normalerweise hörst du immer, die Vorbereitung ist gut, jeder zieht gut mit, alle sind nah an den Stammplätzen und jeder präsentiert sich in guter Form. Aber er hat direkt mal die Mannschaft ein Stück weit in die Pflicht genommen, unter Druck gesetzt und müssen sich natürlich direkt am Samstag auch messen lassen gegen Heidenheim, weil am Ende ist natürlich Fakt, wenn das in Heidenheim schief geht, dann sagt man, ja, Lukas Kwasniok hatte recht, hat das erkannt und die Mannschaft ist natürlich dann auch in der Bringschuld. Ne? Wenn du das Spiel gewinnst, gehst auf 19 Punkte, dann sagt auch jeder, boah, klasse Trainer, im richtigen Moment mal dazwischen gefunkt. Und so ein kleiner Wachrüttel hat man ja dann auch gesehen, in Luzern hat man 2-1 gewonnen. Aber klar, wie du schon richtig erkannt hast, normalerweise hört man wirklich in den letzten 10, 20 Jahren jedes Mal, die Vorbereitung ist super, alle sind topfit und geben Gas. Deshalb war es schon, ja, ein schönes Zeichen auch vom Coach.
Cedric, wir haben gestern auch drüber gesprochen, ne? Du hast mir gesagt, das hat dich an was erinnert. Hol mal ein bisschen aus.
Ja, genau. Nee, also es gab ja in der Sommervorbereitung schon mal so einen Moment. Ich glaube, das war nach dem Testspiel gegen oder bei Fortuna Köln 2-2 unentschieden. Lukas Kwasniok gerade angetreten, war so ein Stück weit enttäuscht von der Performance seiner Jungs. Aber da war es ein anderer Zeitraum. Er hat das Team eben gerade erst übernommen und ich glaube, es war noch ein paar Wochen bis zum Saisonstart. Aber er sagte, einige Spieler sind noch nicht auf Bundesliga-Niveau, die anderen haben es vielleicht auch gar nicht mehr. Also Das war auch schon eine relativ krasse Aussage. Also Bundesliga-Niveau absprechen den eigenen Profis ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn es darum geht, eine Mannschaft zu formen, die stark in die Saison eben starten soll. Dann ist das vielleicht hier und da für den einen oder anderen sensiblen Charakter vielleicht eine erstmal schwierige Botschaft. Aber er hat damit total ins Schwarze getroffen, denn der FC hat einen sensationell guten Saisonstart hingelegt als Aufsteiger. Und vielleicht hat das ja auch damit zu tun, dass er eben diese scharfe Kritik losgeworden ist. Und weil es eben so gut funktioniert hat, hat er sich jetzt vielleicht gedacht, das, was im Sommer geklappt hat, das mache ich jetzt mit einer anderen Wortwahl auch. Ich spreche so ein bisschen Bissigkeit, so ein bisschen Qualität, so ein bisschen Bundesliga-Tauglichkeit erstmal ab. Oder in dem Fall hat er jetzt praktisch den Jungs abgesprochen, dass sie in der Form sind, in der sie sein sollten für eine schwierige Rückrunde, und will damit eben diesen Wachhüttler erzeugen, der dann uns direkt mal gut starten lässt. Denn Simon hat es ja genau richtig gesagt, das ist ein brutal wichtiges Spiel in Heidenheim. Und von der Konstellation her, klares 6-Punkte-Spiel, es ist ein ungünstiger Zeitpunkt in Heidenheim zu spielen, höchstgelegtes Profistadion in Deutschland, und man weiß, im Januar, das ist zapfig, das ist richtig kalt, ist unangenehm, harter Platz, will man nicht spielen, und trotzdem ist es so immens wichtig, um Konkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz zu halten und eben aber auch direkt mal Schwung aufzubauen für eine starke Rückserie. Also ja, ich glaube, das ist ein Wachrüttler, den er auch schon im Sommer probiert hat, diese Ansage.
Simon, wie findest du das so als Spieler? Also, wie hast du das früher wahrgenommen, wenn der Trainer sich da hinstellt nach 3 Tagen Trainingslager, denken die Spieler sich nicht untereinander auch irgendwie, boah, was will er jetzt gerade von uns? Also ist das normal? Nimmt man das einfach so hin oder wie geht man damit um? Erzähl mal.
Ja, Spieler wollen am Ende immer Ehrlichkeit, und er hat es ja vorweg auch schon gesagt, dass er es zur Mannschaft gesagt hat, einen Abend vorher, hat das dann nochmal den Medien mitgeteilt. Und was man natürlich sagen muss, der Lukas Kwasniok hat das Herz auf der Zunge. Das hat er in Paderborn auch schon gemacht. Beim FC ist das natürlich eine andere Sache, wo alles natürlich direkt auf die Goldwaage gelegt wird und du wirst daran gemessen, und als Spieler wirst du direkt damit auch ein Stück weit in die Pflicht genommen, unter Druck gesetzt. Es gibt Spieler, die da besser mit umgehen können, aber andere auch, die darunter leiden. Der FC hat einen homogenen Kader, da gibt es einige Charaktere, die das sehr, sehr gut können, aber am Ende ist halt entscheidend, ob du gut trainierst, ob du schlecht trainierst. Am Ende ist entscheidend, wie spielst du in Heidenheim? Dann wird abgerechnet. Das wird Samstag für Samstag abgerechnet. Und am Ende, wenn du in Heidenheim gewinnst und die Abrechnung wird folgen am Samstag in 3 Tagen, dann spricht kein Mensch mehr darüber. Wenn du aber verlierst in Heidenheim und dann hast du die rangeholt auf 2 Punkte zum Relegationsplatz, und dann wird der Druck immens hoch, gerade beim FC, in der Medienstadt, bei solchem Traditionsverein. Lukas Kwasniok hat jetzt die Patrone gezündet, relativ früh. Und der FC muss jetzt hoffen, gegen Heidenheim und Mainz vor allen Dingen, das Spiel Bayern München klammer ich so ein Stück weit aus, da mindestens 4 Punkte zu holen. Und Cedric, du hast schon angesprochen, in Heidenheim liegt hoch, da liegt Schnee, da wird es kalt sein. Man ist aktuell in Benidorm bei charmanten 15 Grad wahrscheinlich. Und dann geht's am Freitag Richtung Heidenheim, wo du dann am Samstag spielst. Und da ticken die Uhren anders. Und Frank Schmidt weiß natürlich, dass es eine riesige Chance ist, den FC wieder mit reinzuholen.
Ist Fakt. Also die Mannschaft, wir haben es gerade schon angesprochen, hat ja sensationell in die Saison gefunden. Ne? Super losgelegt, richtig gute Spiele gemacht. Ich musste mich schon wieder retten vor Nachrichten, wo Leute gefragt haben, Mensch Marlon, bist du 2026 denn auch bei den Champions League Spielen dann mit dabei als Reporter? Da habe ich gedacht, eieiei, lass die Kirche erstmal im Dorf. Und jetzt sieht man wieder, ja, man darf sich nicht zu früh freuen. Ne? Es sind jetzt, Cedric, du hast gerade geschaut, ne? 8 Spiele, glaube ich, ohne...
Es gab den letzten Sieg gegen Hamburg, das 4-1. Auch von der Konstellation her ein ganz verrücktes Spiel. Das Ergebnis deutlich klarer, als es vom Spielverlauf her war. Aber egal, man hat es gewonnen. 4-1 zu Hause gegen HSV. Und seitdem gab es 6 Spiele ohne Sieg, darunter 4 Niederlagen. Aber auch die beiden Unentschieden tun so ein Stück weit weh. Vor allem das natürlich gegen St. Pauli, wo 3 Punkte sicher schienen und dann mit der Schlussirene sozusagen man sich da noch das Gegentor fängt. Und das sind so Sachen, da kommt dann eins zum anderen, ne? Negativlauf, so eine eigene Dynamik, die dann im Sport eben eintritt, wenn du dann die Ergebnisse nicht holst oder du einen Rückschlag bekommst in einem auch psychologisch ungünstigen Moment. Und ja, jetzt sind es eben nur noch 4 Punkte bis zur Relegation. Und jetzt spricht man eben als Realist auch im FC-Lager wahrscheinlich nur noch darüber, dass man schon schauen muss, dass man sich stabilisiert, dass man die Klasse hält. Zu Saisonbeginn hatte man da tatsächlich als FC-Fan natürlich eine ganz andere Euphorie nochmal.
Simon, wie ist das als Mannschaft? Wie schwierig ist das, da so rauszukommen, wenn du eigentlich ordentlichen Fußball spielst? Ich finde, sie spielen sehr ordentlichen Ball in den meisten Spielen, hatten dann auch ein bisschen Pech vielleicht in den letzten Minuten oft gegen St. Pauli, gegen Dortmund und Co. Ist das dann schon so, dass du in so einen Negativstrudel kommst und dann hast du einfach die Scheiße am Schuh?
Ja, man merkt das natürlich ein Stück weit, dass da man nachdenklicher wird, weil das Punktepolster schmilzt. Ich glaube, 7 Punkte nach 3 Spielen, du hast es angesprochen, Champions League Euphorie war da und gerade mit dem in Verbindung mit den neuen Trainern und den Neuzugängen war sie da. Man muss natürlich sagen, wenn man jetzt St. Pauli absieht, ne, und Union Berlin, da hätte man 3 Punkte mehr haben müssen, dann sähe die Welt schon wieder anders aus. Was man ja sagen muss, man ist auch in der Negativphase, wo die Ergebnisse nicht da waren, jedes Mal gleichwertig oder auch dran, auch dreifach zu punkten. Also man war jetzt nie irgendwie unterlegen, wenn ich mir vorstelle, als FC-Profi damals in der Bundesliga, wenn ich zu RB Leipzig gefahren bin, zu Leverkusen oder zu Dortmund, dann haben wir alles unter 3 unterschrieben. Und das ist jetzt anders, gerade wenn ich dann auch an so ein Derby in Leverkusen denke, zur Halbzeit 0-0 oder in Dortmund 0-0, da musst du eine Kerze anzünden und hoffen, ja, mindestens den Punkt mitzunehmen. Und gerade Leverkusen dann, ja, muss man auch immer wieder sagen, man ist Aufsteiger. Man kann vielleicht nicht mithalten. Dann hat man relativ frühzeitig dann auch einen Dreifachwechsel vorgenommen, wollte vielleicht noch ein Stück weit was verändern. Aber im Endeffekt bist du immer noch Aufsteiger mit dem HSV zusammen. Und wenn man mal den HSV sieht, die haben auch 16 Punkte, da ist immer eine ganz andere Euphorie. Da redet man davon, dass man gefestigt ist, in der Bundesliga angekommen ist, weil sie natürlich anfangs nicht gepunktet haben und hinten raus haben sie gute Serie gestartet. Das ist jetzt beim FC umgekehrt. Das ist gefährlich, weil du jetzt nicht so das Selbstvertrauen hast und du weißt auch, dass ein Gegner wie Heidenheim das weiß. Also die werden die Zähne gefletscht sein, sondern die wollen den FC schlagen, die wollen sie mit unten reinziehen. Und dann ist es immer wichtig, gerade die Anfangsphase zu nutzen, gut ins Spiel zu kommen, da direkt den Gegner auch zu zeigen, dass man da ist. Aber im Moment hat man sicherlich eine Phase, wo es Spieler gibt, die nachdenklicher werden, wo es auch für den Trainer natürlich schwieriger wird, die ersten Elf zu finden. Aber wenn man jetzt sieht, im Testspiel gegen Luzern, da hat Lukas Kwasniewski ja schon gesagt, die Mannschaft, die in der ersten Halbzeit hat einen klaren Vorteil. Und dann schau dir mal die Bank an. Und da ist ein Ache, da ist ein Waldschmidt, da ist ein Kainz, da ist ein Elmaler. Da ist ein Kraus. So, damit musst du als Trainer auch erstmal umgehen. Mit dem Angebot an Spielern. Und die musst du alle bei Laune halten. Und irgendwann musst du aber natürlich auch dein System finden. Deine vielleicht 11, 12, 13 Spieler, die du kontinuierlich spielen lässt. Im Moment haben sie echt da ein Überangebot. Viele Spieler haben den Anspruch, Stammspieler sein zu wollen. Und da muss Lukas Glasner jetzt den richtigen Weg finden, die richtige Mannschaft gerade für die Rückrunde auch zu finden.
Ja, und 2 Punkte muss man...
Anspruch, ne?
Ja. Ja, Marlon, sonst mache ich mal ganz kurz. Ich wollte nochmal zum FC und den Schwächen, die der Kader natürlich aber auch hat. Ja. Und zwar eklatant späte Gegentore und Gegentore nach Standards. Also das ist natürlich auch etwas, was dir böse mitspielen kann, wenn der Gegner das weiß. Und auch das weiß Heidenheim. Und die waren auch mal Standardspezialisten. Momentan würde ich sagen Bundesliga-Durchschnitt, ohne dass ich da jetzt die Statistik habe. Aber die können auch einen ruhigen Ball treten. Und wenn du weißt, darüber kriegen wir die Jungs, dann wird das vielleicht nochmal forciert im Training. Wenn du gegen den FC spielst am Wochenende und natürlich, wenn du weißt, hinten raus werden sie wackelig, geht vielleicht auch der Kopf an. Am Anfang ist es ein blödes Gegentor. Ganz spät im Spiel, dann kommt ein zweites hinzu und spätestens beim dritten wird so langsam Methode und du erinnerst dich als Profi, Simon, kannst du gerne mal was zu sagen, aber das ist beim Sportler dann plötzlich etwas, was sich im Unterbewusstsein abspielt. Was unterscheidet die 90. von der 50. Minute? Auch in der 90. kannst du vernünftig Fußball spielen, aber plötzlich denkst du, ah, okay, das ist uns 2-3 Mal passiert und jetzt steht es gerade unentschieden oder wir haben gerade eine knappe Führung und jetzt gilt es bloß kein Tor zu kriegen und dieses bloß kein Tor kriegen, so wie auch in den letzten Wochen, das führt dann eben dazu, dass du genau diese Fehler machst, weil du im Profisport möglichst möglichst nicht nachdenken solltest, sondern eben dein Ding durchziehen solltest. Und da kann natürlich auch der Gegner in diese Kerbe stoßen. Das heißt, das ist jetzt auch was, was Kwasniok möglichst schnell aus der Mannschaft rauskriegen muss. Dieses Kopfangehen hinten raus im Spiel, einfach seriös die Dinge zu Ende spielen und vor allem auch die Standardschwäche. Das musst du auch wegbekommen. Simon.
Ja, gerade St. Pauli und Union hatte ich am Ende 3 Punkte gekostet. Dann hätten wir über 19 Punkte gesprochen und du hast recht. Natürlich spielt sich das ab. Aber was noch ein größeres Problem ist, ist sicherlich die Standardschwäche, weil die nicht nur intern natürlich ein Thema ist, sondern auch extern in den Medien, in der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich auch ein Thema in Heidenheim, wie du Gegner auch bezwingen kannst, die sowieso über Standards kommen. Und wenn du dann jemand in die Situation kommst, wo du Fragezeichen hast, wo du zum gegnerischen Eckball kommst und weißt, boah, hoffentlich verteidigen wir das Ding irgendwie. Man hat ja auch schon vieles versucht. Manndeckung, Raumdeckung, verschiedene Spieler in verschiedene Positionen. Dann ist es sicherlich ein Thema, das auch in den Köpfen herrscht.
Was ich mich die ganze Zeit schon frage, in den letzten Wochen auch jetzt vor Weihnachten eigentlich, du hast einen Said El-Mala, das ist natürlich ein Ausnahmespieler, wir wissen alle, der ist noch sehr jung, Lukas Kwasniok beschützt ihn auch immer so ein Stück weit wieder auf den Pressekonferenzen, nichtsdestotrotz frage ich mich manchmal, wann kommt denn mal so der Zeitpunkt, wann er den Jungen endlich mal so richtig loslässt, ne? Wann lässt er ihn endlich regelmäßig von Anfang an spielen, wann darf er seine Qualitäten regelmäßig von Anfang an auf den Platz bringen, hat er immer pro Spiel 1-2 Situationen, wo er auf jeden Fall vorbeikommt und dann den Abschluss so ein bisschen in Robbenmanier noch von der anderen Seite dann auch irgendwie bekommen, ne? Und ich glaube, viele FC-Fans beschäftigt halt auch, worauf warten die? Simon, Frage mal an dich weitergeben. Du warst selber ein junger Spieler, du hast aber auch viele junge Spieler natürlich erlebt, die mit den Hufen scharen. Klingt das so einfach zu sagen, schmeiß den einfach mal rein?
Also erstmal, wenn wir über Said El-Mala sprechen, ist es natürlich ein herausragender Fußballer. Seine Tempo-Dribblings einzigartig, er wird seinen Weg machen. Wenn wir jetzt über die komplette Form vom FC sprechen und gerade darüber geredet haben, dass gerade in der Anfangsphase hat es gut funktioniert. Wenn man sich überlegt, wie viele Positionswechsel auch da waren, wo man gut gepunktet hat, vorne mit Bülter, Kaminski und Thielmann, die da enorm gearbeitet haben. Aber irgendwann hast du natürlich durch Said El-Mala, durch die Einwechslung, war der Anspruch von dem Spieler Said El-Mala, aber von dem Umfeld, dass er spielen muss. Und natürlich hat er so viele Qualitäten. Aber es geht natürlich ein Stück weit Statik im Spiel auch verloren. Am Ende ist, wenn Said El-Mala den Ball hat, Kopf runter 1-1. Das macht er phänomenal. Das ist richtig, richtig gut. Trotzdem ist am Ende so, das ist natürlich auch wieder ein Grund ist beim FC, wenn man überlegt, es geht in letzter Zeit nur noch alles über El-Mala. Die Einzelaktionen. Und da fehlt mir ein Stück weit von den anderen Spielern auch die Offensivaktion. Und das ist wieder dann Trainerthema, wer das dann irgendwo handeln muss. Aber wir reden dann über Kaminski, der für mich ein Top-Transfer war, der ein Top-Spieler ist, der aber dann durch die Reinnahme von El-Mala natürlich auch auf der rechten Seite mal gespielt hat, in der Fünferkette, jetzt spielt er aktuell auf der linken Seite in der Fünferkette, wo er nicht mal den Drang hat zum Tor, sondern eher die Defensivarbeiten löst, was er auch richtig, richtig gut macht. Und ja, vorne hat Kwasniok schon viel versucht, gerade mit El-Mala auch vorne mal in der Spitze. Im Endeffekt ist es ein Spieler, der immer irgendwo auf dem Platz muss. Trotzdem muss das ganze Konstrukt natürlich auch funktionieren. Und da war er in letzter Zeit viel nur noch Einzelaktionen über El-Mala und die anderen sind nicht mehr so zur Geltung gekommen. Das muss sicherlich angepasst werden für die Rückrunde, weil El-Mala wird seinen Weg machen, ob jetzt beim FC oder beim Topverein in der Bundesliga. Er wird den nächsten Schritt machen, wahrscheinlich schon im Sommer. Auch total verdient, weil so ein Spieler, ja, extra klasse. Also mehr braucht man dazu nicht sagen. Trotzdem muss man aufpassen, man ist im Abschießkampf, Bundesliga. Und das ist ein Shootingstar, ein sehr, sehr guter Spieler. Und gerade beim FC, Medienstadt, habe ich schon mal gesagt, es geht relativ schnell nach oben. So, wie er damit umgeht, ist phänomenal, herausragend, weil er lässt sich nichts anmerken, auch im Training gibt er Gas. Aber am Ende geht es darum, die Klasse zu halten in der Bundesliga als Kollektiv. Und gerade beim FC weiß man auch noch, man ist schon mal abgestiegen. Damals hatte man auch Podolski in den eigenen Reihen, auch einen überragenden Spieler. Du musst am Ende über das Kollektiv in der Bundesliga bleiben. Das ist ganz entscheidend. Und da wird El-Mala eine wichtige Rolle spielen.
Ja, was natürlich noch reinspielt bei El Mala ist die WM 26 jetzt im Sommer. Es gibt Momente oder auch Phasen oder auch jetzt insgesamt, wenn man die Saison betrachtet, dann gibt es da schon das Urteil, glaube ich, von vielen Fußballexperten. Ich weiß nicht, Simon, wie du das siehst, aber den solltest du schon auch mitnehmen zur WM. Auf der anderen Seite weiß er eben auch, dass er hart kämpfen muss, um mitgenommen zu werden, dass die Chance aber besteht. Und jetzt bring dich mal so für den FC ein, dass es dem FC im Abstiegskampf dienlich ist, du trotzdem dich auch ins Schaufenster stellen kannst für die Nationalmannschaft. Das ist so eine Mixtur, die ist auch nicht so leicht zu handeln. Anders zum Beispiel als Lennart Kahl, der ganz befreit aufspielen kann bei Bayern München. Die Mannschaft funktioniert, die Mannschaft ist erfolgreich, er kann glänzen, ganz befreit. Also das Wort ist, glaube ich, das Entscheidende, weil dieses befreit aufspielen in einer funktionierenden Mannschaft, die oben wegspielt, das hat ja Said El Mala nicht. Und deswegen für ihn deutlich schwieriger als für Lennart Kahl, sich ins Schaufenster zu spielen für die WM, aber trotzdem natürlich möglich, aber eben ohne dem FC durch vielleicht zu viel Egoismus, was ja am Ende des Tages vielleicht auch menschlich wäre, der Junge will nach Amerika, eben damit einzubringen. Also eine spannende Mixtur, würde ich sagen. Siehst du das auch als Gefahr? Siehst du das als Themenpunkt, Simon, oder sagst du, ist eigentlich völlig egal?
Ja, wie Said El Mala sicherlich, wenn du die persönliche Situation siehst, hat er den Traum, zu WM zu fahren und will sich dann natürlich auch einsetzen und durchsetzen und seine Aktion haben. Wenn ich das jetzt mit Bayern München vergleiche, Lennart Kahl, ist das total richtig. Wenn du da einen Ballverlust hast oder einen zweiten Ballverlust, dann wird dir das nicht zum Verhängnis, weil du andere hast, die es auffangen, weil die Qualität einfach deutlich höher ist. Wenn du natürlich beim FC einen Ballverlust hast oder defensiv nicht hundertprozentig arbeitest, wo gerade im Abschiedskampf jeder Punkt auch entscheidend ist, vielleicht auch jeder Zweikampf, dann kann jetzt als Mannschaft schon auf die Füße fallen. Aber was man ja sagen muss, seine Offensivaktion, was er dem FC gerade bringt, ist enorm wertvoll. Aber klar, kannst du dich anders entfalten beim Topverein, ob jetzt Bayern München oder Borussia Dortmund, wo du deine Aktion immer wieder nehmen kannst, oder beim 1. FC Köln, wo du vielleicht mal sagst, boah, den einen Weg nach hinten mache ich nicht mit, kann dann gefährlich werden für die Mannschaft. Und da musst du natürlich das ganze Konstrukt im Auge behalten. Du bist Aufsteiger, du willst die Klasse halten. Jeder einzelne Punkt ist wichtig. Wenn man überlegt, ein Punkteschnitt heutzutage in der Bundesliga, 17 Spiele, 34 Spiele, 34 Punkte, hat in den letzten Jahren eigentlich immer gereicht für den direkten Klassenerhalt. Und ja, da musst du kratzen und beißen. Ein Physiotherapeut von VfB Stuttgart hat mal zu mir gesagt, die Bundesliga ist knallhart. Beschütze jeden einzelnen Punkt. Das ist wirklich so. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Und wenn man jetzt auch den FC sieht, gegen Union Berlin, so ein typisches 0-0-Spiel, verlierst du aber in der Nachspielzeit, das tut dir einfach weh. Und ja, ich glaube, da muss der Gedanke rein, da muss auch bei allen der Gedanke rein, dass das enorm wichtig ist und das natürlich im Vordergrund steht.
Simon, ja, ganz kurz und knapp als Antwort, muss er mit zur WM, Said El Mala?
Ja, ich würde ihn mitnehmen. Also ich freue mich als Fan natürlich immer, wenn da einer reinkommt, der was bewegt und dann vielleicht manchmal den Kopf runternimmt, 1-gegen-1-Situationen kreiert, ja, einfach was Neues entfacht, weil am Ende hast du einen Kader von, wie viel darf man mitnehmen? Heutzutage 23, 24, ja, waren wir bei 26. Spieler. Ja, du brauchst Rollenspieler und da so eine Rolle als Joker würde ich ihm definitiv zutrauen.
Ja, wichtig wird für ihn auch sein, Marlon, Simon, dass Lukas Kwasniok sowie auch in der Hinrunde ihn gut führt, auch kommunikativ gut führt und dann hat er vielleicht tatsächlich eine Chance. Wir würden uns freuen und jetzt sind wir auch schon beim Trainer, würde ich sagen, Lukas Kwasniok, der auch total gehypt war zu Saisonbeginn, weil er eben gut reinkam mit der Mannschaft, nach einer etwas holprigen Vorbereitung die Punkte am Anfang geholt, wir haben es schon besprochen. Jetzt so langsam gibt es aber eben auch kritische Stimmen, also der ganz große Kwasniok-Hype ist dann nicht mehr da, ist ein bisschen durchwachsen, man hört auch intern von Spielern, dass da ruhig so ein bisschen mehr mal kommen kann. Also ne, korrigiere mich gern, Marlon, aber es heißt irgendwie sinngemäß, die Abwechslung fehlt. Es müssen neue Ideen her. Also er wird auch schon intern kritisch gesehen. Jetzt kann man sagen, ja mein Gott, es wird halt immer viel gesprochen und wenn der Erfolg da ist, ist das alles vergessen und wenn der Erfolg nicht da ist, dann gibt es immer Leute, die was meckern. Auch intern gibt es dann Spieler, die unzufriedener sind. Das kann man so sehen, aber man kann natürlich auch sagen, vielleicht sind das erste Anzeichen, dass er droht, die Kabine zu verlieren. Wie schnell kann sowas gehen, dass du als Trainer die Kabine verlierst? Und wenn es dann einmal in Gang ist, dann wird es schwierig, da den Turnaround zu schaffen. Eigentlich kaum möglich, oder? Gerne mal aus der Kabinensicht erzählt, Simon.
Erstmal kenne ich Lukas Krasnick aus der zweiten Liga, wo er wirklich ein herausragender Trainer war, der auf Ballbesitz gesetzt hat, der auf aggressiv Pressing gesetzt hat und das muss dann natürlich ein Stück weit umstellen in der Bundesliga und die Situation ist ja auch nicht einfach. Du kommst zum Aufsteiger, wo du natürlich die Aufstiegshelden hast auf der anderen Seite, dann hast du Neuzugänge, die einfach gut sind, die eingeschlagen sind. Und dann musst du, da haben wir schon drüber gesprochen, über die Mannschaft sprechen, überhaupt das Angebot. Und natürlich hast du dann auch Aufstiegshelden, die gerne spielen wollen. Und wenn das der Fall ist, dass es weniger so ist, ja, dann gibt's irgendwie immer mal wieder ein paar Unruhen. Aber ich würde das jetzt auch nicht zu hoch hängen, weil gerade in der Anfangsphase der Saison hat das super funktioniert. Und Lukas Kwasniok wird das sicherlich auch hinkriegen. Wenn du überlegst, dass du jetzt 16 Punkte hast nach 15 Spielen, dann ist das total in Ordnung. Und am Ende ist natürlich so, dass er auch immer sehr, sehr viel das System wechselt, dem Gegner anpasst, was ich gut finde. Weil am Ende, wenn ein Trainer immer am Stuhl in 4-4-2 festhält, wie man im negativen Fall sagen, er hat keine anderen Ideen, er wechselt zu selten. Und das macht er in der Bundesliga gut, dass er immer wieder auch neue Ideen findet. Und am Ende habe ich auch schon gesagt, du musst Spiele gewinnen, du musst erfolgreich sein, dann sind die Themen, werden erkaltet und das muss geschafft werden. Gerade in den ersten drei Spielen brauchst du schon Punkte, aber dass jetzt wieder Unruhen entstehen aus der Mannschaft, da sind immer wieder Themen, die, glaube ich, relativ schnell gespielt werden, wenn der Erfolg nicht da ist.
Ganz kurz noch dazu, ich habe da auch eine Anekdote zu. Mir hat mal ein Zweitligatrainer vor 2 Jahren gesagt, es gibt keinen ekelhafteren Gegnertrainer als Lukas Kwasniok, weil er immer eine Antwort hat auf das, was du machst. Du kannst, egal was du veränderst, er passt an, er wird eine Antwort auf dich haben. Und ich glaube, das ist schon ein großes Kompliment. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er frech genug ist, seinen Stil auch ohnehin in der Bundesliga so durchzudrücken und auch da immer zu versuchen, Antworten zu finden. Vielleicht bekommt er den nicht jedes Mal. Aber ich glaube, auch dieses, dass man mal was probiert, das vielleicht auch mal schief geht, das gehört ja irgendwie auch dazu, wenn du dein erstes Jahr als Bundesliga-Trainer machst. Ne? Da musst du ja auch mal Dinge ausprobieren, weil die Erfahrung, die hat er ja vorher noch gar nicht gehabt. Woher soll die kommen? Also insofern finde ich das gar nicht so negativ. Und auch beim Thema, Simon, was du gerade gesagt hast, es ist ja völlig Wumpe, ob du Bundesliga spielst oder ob du Bezirksliga spielst. Wenn dich ein Trainer nicht aufstellt, ja, natürlich bist du dann unzufrieden. Und natürlich wirst du dann auch wahrscheinlich irgendwo mal deinen Freunden erzählen, boah, so toll ist der nicht. Also so gut finde ich den jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Das ist ja gang und gäbe, glaube ich, auch in der Fußball-Bundesliga. Ne? Also insofern, das würde ich auch nicht zu hoch hängen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, deswegen hat er jetzt auch so schroff vielleicht im Trainingslager reagiert. Er weiß auch, darfst du auch nicht von jedem so auf der Nase rumtanzen lassen, muss vielleicht schon auch mal wieder ein bisschen nach außen hin mal was kommunizieren, was geben, damit der ein oder andere vielleicht auch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kommt. Und insofern finde ich es nicht so negativ, wie es gemacht wird. Auch wenn natürlich Fakt ist, er braucht jetzt Punkte mal wieder, ne, nach diesen letzten Spielen. Und Cedric, ich glaube, du siehst es ähnlich.
Ja, ich sehe es ähnlich, aber ich glaube, auch für ihn wird es ganz entscheidend sein, dass er aus den ersten 3 Spielen jetzt nach Wiederbeginn zumindest 4 Punkte holt. Also Mainz und Heidenheim, Simon, du hast schon gesagt, das ist das, was entscheidend ist. Das Bayern-Spiel darf man ruhig ausklammern, aber da müssen wirklich Punkte her, denn 16 Punkte zum Standpunkt jetzt nach 15 Spieltagen sind an sich völlig in Ordnung. Aber man darf ja nicht vergessen, dass 14 davon nach 9 Spieltagen schon auf dem Konto waren. Also nur 2 sind seit Spieltag 9 noch dazugekommen. Und das ist eben das so, also insgesamt alles in Ordnung, aber so die letzten Wochen, die letzten 6 Spieltage, das gibt halt schon so ein bisschen Kopfschmerzen mit als FC-Fan und deswegen glaube ich gerade Heidenheim und wenn du das verlierst, wird es schwierig, dann kommen die Bayern und dann Mainz, die natürlich auch müssen, die mit Urs Fischer natürlich auch einen deutlich besseren Fußball spielen mittlerweile oder was heißt besseren Fußball, einen punktorientierteren Fußball, holen jetzt also auch die Ergebnisse, auch bei Bayern München einen Punkt geholt, das wird auch ein anderes FSV Mainz 05 sein als noch vor Urs Fischer, also insofern, das ist nicht so einfach, im kalten Heidenheim und gegen wiedererstarkte Mainzer da Punkte zu holen. Deswegen eine sehr, ja, wackelige Geschichte. Wenn er da rauskommt mit entsprechender Punktezahl, wird es eine Saison für ihn, die er wahrscheinlich durchaus gut gestalten kann mit der Mannschaft. Sollte das nicht klappen, sehe ich da auch für ihn nicht schwarz, aber dunkelgrau.
Kommen wir noch ein bisschen zum Kader. Möchte ich gerne nochmal drüber sprechen. Haben es schon so ein bisschen angerissen gerade. Der FC hat jetzt einen Neuzugang präsentiert mit Jamai Simpson. Von Man City ausgeliehen. Ganz spannender Spieler. 19 Jahre alt. Wenn man jetzt mal so durch die Fanforen schaut, so ein bisschen auf Twitter auch liest, dann sagen viele, boah, ist jetzt ein 19-Jähriger der Richtige, um diese Abwehr zu stabilisieren. Simon, wie siehst du das? Gibt's nur gut oder schlecht und es ist völlig egal, wie alt jemand ist, oder ist das schon durchaus eine Bürde für den jungen Mann?
Ja, grundsätzlich musst du dir natürlich die Frage stellen, ob du jetzt einen erfahrenen, richtigen Stammspieler verpflichtest, oder jetzt ist Simpson sicherlich einer auch für die Breite, gerade jetzt durch Verletzungen in der Innenverteidigung. Schmied kommt bald wieder zurück, Vandenberg ist rot gesperrt, aktuell hast du nur Dominik Heinz in der Verteidigung.
Der
Aber aufgrund der aufgrund der Dreierkette hast du auch immer wieder Martin zurückziehen kannst, Kraus, Sibulunzen, den du jetzt wieder zurückholst. Deswegen, er hat ja nie klassisch mit den Innenverteidigern gespielt. Das ist natürlich so ein bisschen Wetten auf die Zukunft, wie er funktionieren wird. Er war zuletzt an Celtic Glasgow ausgeliehen, wo er keine Spielzeit hatte. Die Bundesliga ist sicherlich nochmal ein anderes Brett, aber ja, Lukas Kwasniok ist dafür bekannt, auch jungen Spielern eine Chance zu geben. Das wird er machen, ob aus der eigenen Jugend oder Neuzugänge. Und am Ende musst du jetzt das richtige System finden. Ich glaube, im letzten Heimspiel mit der Dreier-Fünfer-Kette, Castro Mendes, der in der Hinrunde gar nicht gespielt hat oder wenig gespielt hat, macht jetzt einen guten Eindruck im Trainingslager über die linke Seite. Ja, dann hast du vorne natürlich El Mala und Co. Also das sind schon Entscheidungen, die auf ihn zukommen werden, was spannend wird. Aber jetzt und Simpsons, den nimmst du dazu. Und ich bin mir sicher, dass Thomas Gessler auch noch die Augen und Ohren offen halten wird.
Ganz kurz zur Begrüßung vielleicht von Simpson. Ich finde das immer ganz lustig. Man sieht immer diese Videos, ne? Wir von Sky sind da ja natürlich auch immer hinterher, wie ein Spieler irgendwo ankommt. Er kam dann im Trainingslager an und irgendwie hatte man so den Eindruck, er kommt so ins Hotel reingelaufen und weiß irgendwie gar nicht, wo er hinlaufen soll. Er geht erstmal so 7 Meter geradeaus, steht da so zwischen den Fans, guckt so ein bisschen, bis er dann irgendwann mal in Empfang genommen wird. Haben wir beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund mit Sicherheit schon etwas anders gesehen. Simon, bist du schon mal in ein Trainingslager als Neuzugang gekommen? Gab's das bei dir?
Ja, ganz früher, Regionalliga West, Köln 2, damals nach Bitburg. Stefan Engels hat mich abgeholt. Da bin ich auch mal ins Trainingslager gekommen. Das war lange her. Klar, immer eine komische Situation. Kommst dann zum Mittagessen, boah, gibst erstmal jedem die Hand. Jeder schaut dich natürlich erstmal an, wie gibst du dich. Und gerade die ersten Trainingseinheiten, der hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass er die volle Euphorie hat auf dem Wechsel, aber am Ende ist es auch nicht entscheidend. Ich habe so viele Spieler erlebt, auch gerade in der Vorbereitung, wo du gesagt hast, das ist ein Schluck Wasser in der Kurve. Wie soll der irgendwann Bundesliga spielen? Aber am Ende, wenn das Licht angeht und wenn der Schiedsrichter pfeift, dann ist es unfassbar, was aus diesen Jungs auch rauskommen kann. Ne? Benjamin Pavard damals in Stuttgart kam aus der zweiten Liga in Frankreich zum VfB. Der hat eine Vorbereitung gespielt, wo du dachtest, also wie soll der mal zweite Liga spielen überhaupt? Ja, jeder kennt seinen Weg. Am Ende gibt's die Trainingsweltmeister, aber dann auch die, die im Spiel performen. Und gerade um Simpson kam relax ins Hotel, aber vielleicht wird er explodieren wie eine Bombe.
Hoffen wir natürlich. Cedric, wir haben oft auch schon privat über den Wechsel von Christian Keller auf Thomas Kessler als Sportchef so ein bisschen mal hin und her gefachsimpelt und haben uns auch gefragt, ist das richtig, ist das falsch? Dann hat er ein Transferfenster im Sommer hingelegt, wo viele gesagt haben, boah, also Christian Keller scheint gut gespart zu haben und Thomas Kessler hat jetzt das Glück, dass er das Geld von Christian Keller, was er gespart hat, ausgeben darf. Ich finde, er hat das über viele, viele Strecken sehr, sehr ordentlich gemacht. Wie seht ihr beide, Cedric vielleicht zuerst?
Ja, wäre ja vielleicht gut gewesen, wenn sie das schon ein bisschen vorher gemacht hätten. Ne? Also wenn der FC praktisch, gut, es ging nicht, da gab es ja die Transfersperre und so weiter und so fort, aber Kessler scheint die Qualitäten zu haben, Jungs ranzuholen, die den FC weiterbringen, und Keller hatte die Qualität, Einsparungen vorzunehmen, die den Verein so ein Stück weit konsolidieren. Also beides Dinge, die man braucht in einem gut geführten Profiverein. Thomas Kessler, also ja, also Simon hat es ja schon angesprochen, sag schon, der gute Verteidiger. Ja, genau, richtig. Das ist zum Beispiel so jemand, wo ich sage, super Auge gehabt, schlägt total ein, hilft der Mannschaft weiter, Stabilisator, alles top. Und so jemand muss er erstmal bekommen und an den FC binden und dann auch natürlich das Glück haben, dass er seine Leistung bringt. Aber das ist schon gute Arbeit, die er macht bislang. Aber um ihn und seine Position zu bewerten und ob er wirklich dann auf Dauer derjenige ist, der da Qualität in den Verein bringt, ich finde, da muss man so ein paar Jahre auch ins Land gehen lassen. Also Zeugnis jetzt, wunderbar, Note 2, alles gut. Aber man kennt es ja auch von anderen, da hast du mal wirklich auch 2, 3 gute Griffe und dann heißt es sofort Diamantenauge und dir wird praktisch ja fast schon was Heiliges auferlegt. Das geht ja auch in Köln immer relativ schnell und dann 2, 3 Jahre später sagst du auch hier daneben gegriffen, da irgendwie schlecht beraten gewesen und hier hat er sich vertan und dann ist das Zeugnis ein ganz anderes. Also man muss immer so ein bisschen abwarten. Ich bin keiner für die schnellen Zeugnisse oder für die schnellen Zeugnisnoten, aber bislang absolut gut gewirtschaftet, sicherlich nicht leicht als Aufsteiger erstmal das so hinzubekommen, dass du eine Mannschaft hast, die funktioniert und ich finde, das ist ihm gut gelungen.
Simon, du kennst ihn schon viele, viele Jahre. Traust ihm das zu, dass er da in Köln vielleicht auf dieser Position auch eine Art Ära prägen kann?
Ja, wichtig sind die ersten Amtshandlungen, die man dann auch tätigt. Und wenn man dann sich vorstellt, gerade in einer richtig kritischen Situation, stellst du Friedhelm Funkel dahin, wo alles gebrannt hat beim FC, dann war das schon ein cleverer Schachzug. Mit dem Aufstieg natürlich gekrönt. Und dann geht es darum, den neuen Trainer zu finden für diese Mannschaft. Ich finde, damit Lukas Kwasniok hat er eine richtig heiße Aktie gefunden, auch überzeugt, der auch zum FC passt mit seiner Art. Das hat man gerade in den Anfangsphasen erlebt. Aber klar, dass du Schwankungen hast in so einer Saison, ist auch klar. Du bist Aufsteiger, ich möchte es immer wieder betonen. Und du stehst jetzt mit 16 Punkten da, das ist vollkommen okay. Und dann geht es darum, im Sommer die richtigen Spieler zu finden beim Aufstiegskader, was auch nicht einfach ist, weil du natürlich einen bestehenden Kader hast, die alle den Anspruch haben, spielen zu wollen, weil sie es ja auch erreicht haben mit dem Verein. Und dann musst du Spieler finden, die besser sind. Und da finde ich gerade mit Kaminski so ein Vorzeigebeispiel, ein perfekter Spieler, der in Wolfsburg nicht funktioniert hat, der phasenweise gespielt hat, dann zu erkennen, pass auf, bei uns kann er funktionieren mit seiner Laufstärke, aber auch wie er Dinge annimmt. Also er hat sicherlich vorne links seine Wunschposition. Trotzdem akzeptiert er am Ende auch, rechts in der Fünferkette zu spielen und gibt auch Gas und akzeptiert diese Rolle. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend für eine Mannschaft, aber auch für einen Trainer. Auf diese Leute kannst du dich verlassen. Und wenn man dann noch schaut, wie er den Kader bestückt hat, dann ist das sehr, sehr gut. Sie benutzen ein ähnlicher Charakter, der einfach die Athletik hat für die Bundesliga, was ganz entscheidend ist, weil das doch schon ein Riesenunterschied ist von zweiter Liga und erster Liga. Da brauchst du auch Spieler, die überhaupt im athletischen Bereich da mithalten können. Und darüber hinaus hat er viele Spieler geholt. Johannesson, extrem interessanten Spieler, der für die kreativen Momente zuständig ist. Marius Bülte auch mit 32 Jahren auch den Mut zu haben, auch im Umfeld der 1. FC Köln so einen Spieler zu holen, der, wo man sagt, ja, der hat die Bundesliga-Erfahrung, der macht was mit, genauso wie der zweite Torwart Ron-Robert Zieler. Also das sind schon ein Kader, der gut zusammengestellt wurde. Für einen Trainer aktuell natürlich auch ein Kader, wo du viele Spieler auch hast, die natürlich mit den Hufen scharen und sagen, ey, pass mal auf, ich möchte auch noch spielen. Aber insgesamt muss man sagen, dass Thomas Kessler ja die ersten 6 Monate einen Top-Job gemacht hat. Und aber klar, man wird ihn erst in 2, 3 Jahren richtig messen können.
Ja, aber was ich eben auch wirklich stark finde, ist, dass er mit dem vorhandenen Budget eben solch gute Griffe hat tätigen können, weil es ist ja ein leichtes, wenn du jetzt das Portemonnaie vom FC Bayern München hast, dort gute Spieler ranzuholen, nicht nur aufgrund der finanziellen Motivation, sondern eben auch, weil es der FC Bayern ist, aber als Aufsteiger erst der FC Köln, dann hast du ein geringes Budget und das heißt, du musst in dem Spieler immer noch mal etwas sehen, was vielleicht noch gar nicht da ist. Das ist das, was der Simon gerade beschrieben hat. Der hat hat in Kaminski etwas Aufgabe, gesehen, wo er gesagt hat, der hat die Qualitäten. Und wenn er die auf den Platz bringt, gehört ja auch immer so ein bisschen Glück dazu. Auch das hat Simon wunderbar beschrieben, muss die Rolle annehmen und sich und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge gehören dazu. Aber wenn er das auf den Platz bringt, dann ist es vielleicht auch mal ein Unterschiedsspieler oder einer, der die Mannschaft besser macht. Aber das musst du sehen können in einem Spieler. Und du kannst nicht das fertige Produkt aus dem Regal nehmen, sondern das, wo dann nochmal ein bisschen was an Potenzial lauert, was andere vielleicht übersehen. Denn wenn es ein komplett fertiger Spieler ist, dann ist die halbe Bundesliga dran. Aber wenn es einer ist, der die Qualität hat, aber die vielleicht gerade nicht zeigt, das Auge zu haben, ich finde, das ist eine besondere Kunst.
Genau. Unterschreiben wir so. Bin ich dabei. Bevor wir jetzt gleich zu unserem Fragenhagel an unseren Gast kommen, Simon Terodde zum Schluss, wollen wir natürlich nochmal über eine Prognose sprechen. Ja, wir haben jetzt viel hin und her gerätselt, haben, glaube ich, eigentlich gesagt, ja, der Kader ist schon gut, die können schon Fußball spielen. Ne? Das muss schon eigentlich reichen, um in der Bundesliga zu bleiben. Ich entlocke euch beiden jetzt mal eine Prognose. Bleibt der FC in der Bundesliga, Simon?
Ich sage ja. 19 Punkte nach der Hinrunde, sage ich. Und dann werden sie am Ende in der Liga bleiben.
Mit wie vielen Punkten?
Dann werden sie nochmal 19 holen. Ach, 19 Punkte.
Okay, das sollte ja eigentlich.
Ich glaube, da ist jeder mit zufrieden.
Dicke reichen. Ja, ich bin von der Tendenz ähnlich aufgestellt. Ist schwierig zu sagen, logisch, Glaskugel müssen wir da alle rausholen, aber ich würde sagen, es reicht für den Klassenerhalt, aber knapp. Man wird bis zum Ende, bis 2-3 Spieltage vor Schluss die nötigen Punkte ranholen müssen, damit es dann reicht. Die wird man aber holen und dann landet man auf der 14.
Ja, ich würde mich zwischen euch beide, glaube ich, gesellen und würde sagen, ganz bis zum Schluss, glaube ich, müssen sie nicht zittern. Es wird schon ein harter Weg, es wird auch ein steiniger Weg, aber ich bin auch davon überzeugt, dass sowohl Lukas Kwasniok als auch die Mannschaft mehr als genügend Qualität haben, um die Klasse zu halten und das, glaube ich, auch im ein oder anderen Spiel mehr vielleicht in der Rückrunde noch unter Beweis zu stellen. Ich glaube, du brauchst auch so ein bisschen diese Überraschungssiege vielleicht mal hier und da, ne, dass du mal einen Großen auch mal irgendwie putzt, wo vielleicht vorher keiner mit gerechnet hat, da mal 3 Punkte holst. Das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu. So haben das, glaube ich, alle Vereine immer gemacht, die dann irgendwie drin geblieben sind. Also insofern, ich bin auch guter Dinge. Und glaube daran, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Simon, bevor wir dich gleich entlassen, haben wir natürlich noch ein paar Fragen an dich. Gerne kurz und knapp antworten. Cedric, vielleicht wechseln wir beide uns einfach ab. Du hast die Fragen ja auch hier, ne, auf dem Zettel. Ja. Fang gerne mal an.
Ja, erste Frage, lieber Simon. Dein bester Gegenspieler ever?
Mats Hummels. Also er war nie schnell, aber ich habe gemerkt, er war immer im richtigen Moment, gutes Timing. Also ich habe mal das Derby gespielt in Dortmund, da habe ich leider kein Land gesehen.
Bester Mitspieler ever?
Lukas Podolski.
Cedric, gerne weiter. Ekligster Gegenspieler jemals, auf den du schon am besten Wochen vorher keine Lust hattest? Also da geht es weniger um die Qualitäten als Gegenspieler,
ja, wie jetzt gerade. Sokrates auch von. Ja, Sokrates auch von Dortmund. Wir hatten mal ein Testspiel mit dem VfL Bochum damals gegen Borussia Dortmund und ich dachte im Testspiel, ja, komm ich mal locker rein, aber jeder Zweikampf. Also hing mir auf den Schultern und war eklig, hat mir nichts geschenkt und gegen den habe ich nicht gerne gespielt. Ne?
Spieler mit dem größten Trash-Talk auf dem Platz, den du je erlebt hast?
Trash-Talk, kennt ihr noch Dennis Erdmann? Ey?
Boah, ja, klar. Der war Wahnsinn. Ja, klar. Hat doch Marco Reus, glaube ich, damals ins Krankenhaus gefault, ne? Ich erinnere mich.
Ja, genau. Ja, da war man. Pokalspiel, 120 Minuten ging das, da musste ich mir lange was anhören. Ich habe keinen Ton gesagt, ich glaube, das hat ihm auch nicht gefallen. Dann habe ich kurz getroffen, da habe ich eine Geste gezeigt, aber trotzdem haben wir am Ende leider verloren. Also war eher am längeren Hebel mit Dresden, aber da kann ich mich gut dran erinnern.
Verrückteste Traineransprache, die du je erlebt hast?
Jos Luhukay, VfB Stuttgart damals. Der war ja Trainer in der zweiten Liga, ich glaube 3 Spiele oder 4 und das war freitags. Wir waren beim Mittagessen und samstags war das Spiel und dann kam er in den Raum und hat gesagt, pass auf, ich bin weg. Ich bin nicht mehr Trainer vom VfB. Und damals wurde auch Jan Schindelmeiser verpflichtet. Ich glaube, da gab es ein bisschen Differenzen. Aber das war zum Beispiel eine Ansprache, wo mit dem Inhalt hätte ich niemals gerechnet. Und das war so ein Paukenschlag damals, ein Tag oder zwei Tage vorm Spiel, werde ich auch nicht vergessen.
Jetzt kommt eine fiese Frage. Beste, krasseste Atmosphäre, vor der du je gespielt hast? Und ich weiß, du hast das ein oder andere gute Stadion definitiv gesehen.
Ja, aber also Schalke Aufstiegsspiel gegen St. Pauli, das Dach war zu, auch wenn St. Pauli gefordert hat, das Dach aufzumachen, weil es ja 30 Grad draußen sind, gab es leider technische Probleme in Gelsenkirchen. Man konnte das Dach dann komischerweise nicht mehr öffnen. Es war zu und als der 3-2 Siegtreffer gefallen ist von Rodrigo Zalazar, ist das Dach natürlich weggeflogen. Das war so laut, auch wenn du mit St. Pauli-Spieler danach gesprochen hast. Das war unfassbar und das war sicherlich der krasseste Moment.
Ausgerechnet Zalazar, ne? Der auch eine Pauli-Vergangenheit hat. Bester Moment mit dem 1. FC Köln?
Ja, der emotionalste war meine Rückkehr im Januar 2018. Erstes Spiel nach der Rückkehr, Heimspiel, Derby, Borussia Mönchengladbach. Und dann 1-1 steht's, 95. Minute, Kocke Rautsch über links, schlägt eine Flanke. Ich köpfe ihn rein, lange Ecke und das Stadion ist explodiert. Ich habe es mir danach auch nochmal auf YouTube angeschaut, weil viele Fanvideos da waren, also geisteskrank. Wir hatten kurz Hoffnung, dass wir drinbleiben, aber es gab vorher eine Ansage von den FC Ultras, dass wir das Spiel doch bitte gewinnen sollen. Und wenn du dann so zurückkehrst mit einem Tor, ja, dann kannst du nicht besser ankommen. Das war der schönste Moment.
Mehr geht nicht. Welches Stadion willst du in deinem Leben unbedingt nochmal sehen oder besuchen?
Sehr, sehr gute Frage. Celtic Park, das Old Firm Derby, steht ganz oben auf meiner Liste. Ich möchte unbedingt das San Siro noch sehen. Eigentlich eine Schande, dass ich noch nicht da war. AC Mailand, also unbedingt. Und natürlich ein ganz großer Traum, Boca Juniors mal, ne? Also, ja, das Ding will ich mal sehen. Also, ich habe noch einiges vor. Ich bin jetzt schon anderthalb Jahre raus. Eigentlich wollte ich schon mehr gesehen haben, aber irgendwie hatte ich dann doch nicht die Zeit. Aber ich freue mich sehr und ich bin sehr gerne bin ich im Stadion unterwegs. Wir haben uns ja auch schon mal gesehen im Stadion, so zufällig.
Bei auch privat
und ja, und MSV Duisburg und hier im Ruhrgebiet nehme ich viele, viele Dinger mit. Das ist eigentlich auch egal, welche Liga, Hauptsache, es wird emotional. Aber so San Siro, Celtic Park, das sind schon geile, geile Dinge.
Mit wem aus der Sportwelt würdest du gerne mal ein Bierchen trinken oder einen Kaffee?
Mit wem aus der Sportwelt? Ja, ich finde Matthias Sammer immer erfrischend. Seine Art, wie er auch über Fußball denkt, seine Einschätzung. Da sauge ich auch viele Sachen auf, ob es Interviews sind oder Aussagen im Fernsehen. Ja, das wäre so eine Person. Aber wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke, dann gibt es einige. Aber schön, dass man der ein großes Netzwerk hat und schon viele auch getroffen hat.
Kommen wir zur Abschlussfrage, dann sind wir durch. Und dies finde ich nochmal besonders spannend. Welchen Job würdest du gerne mal für eine gewisse Zeit ausüben, wenn du dir einen aussuchen dürftest, außerhalb der Fußballwelt?
Außerhalb der Fußballwelt? Ich wollte früher mal Erzieher werden. Aber damit möchte ich jetzt nicht tauschen.
Jetzt
ich habe riesen Respekt vor den Erziehern. Ja, genau. Erzieherinnen, sage ich mal. Ich bin dann froh, wenn ich meine Kinder dann abgeben kann im Kindergarten beziehungsweise Schule. Also die machen einen Top-Job. Deswegen, da möchte ich aktuell nicht tauschen. Ansonsten, ja, mal so ein Pilot, ne? Wenn ich das könnte. Also ein Flugzeug fliegen, wäre nicht verkehrt.
Ja, wunderbar. Simon, da bleibt uns nur zu sagen, vielen, vielen Dank für die wirklich sympathischen Einblicke, Antworten. Hat total viel Spaß gemacht. Ich glaube, jeder FC-Fan ist bereit für den Start jetzt nach Weihnachten. Wir schauen natürlich ganz genau hin und werden uns dann hier in der nächsten Woche, Cedric und ich, wieder melden mit einem neuen Gast. Bedanken uns erstmal recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Simon, dir alles Gute persönlich und wir sehen uns bestimmt bald irgendwo am Spielfeldrand. Davon bin ich überzeugt. Vielen, vielen Dank.
Danke, Simon. Gerne. Danke, Marlon.
Danke, Cedric.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.